Ihr Lieben, ich möchte gerne aus dem Matthäusevangelium, dem 24. Kapitel, ein paar Verse lesen. Kapitel 24 und Kapitel 25 des Matthäusevangeliums sind die sogenannten Endzeitreden Jesu. Und da möchte ich ein paar Verse herausgreifen. Und zwar am Beginn, Kapitel 24, Vers 3. Und ich setze dann fort mit Vers 32 bis 36. Und dort heißt es: Als Jesus aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft oder Wiederkunft und der Vollendung des Zeitalters? Und in Vers 32 bis 36: Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, also wenn Jesus wiederkommt, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Ihr Lieben, das sind gewaltige Aussagen, die Jesus hier macht in Kapitel 24 und 25 des Matthäusevangeliums. Und es gibt neben dem Thema des Reiches Gottes, von dem Jesus so viel redet, nur mehr ein Thema, und das gehört ja auch zum Reich Gottes, das so viel Platz einnimmt in seiner Lehre, und das ist das Thema der Endzeit. Es gibt kein Thema, als Aspekt, das so viel Raum einnimmt in der Lehre Jesu, neben dem Thema Reich Gottes, wie das Thema Endzeit. Und hier in diesen beiden Kapiteln wird eine ganze Reihe darüber ausgesagt, und das hängt ja natürlich zusammen jetzt mit dem Reich Gottes. Und diese Aussagen beginnen damit, dass Jesus auf dem Ölberg sitzt, gegenüber dem Tempelplatz und dem darauf gebauten Tempel, und er ist allein mit seinen Jüngern, es ist hier eine Rede an die Jünger, es ist nicht eine Rede an die Welt. Es ist eine Rede an die Gemeinde. Die Gemeinde soll wissen, was er hier sagt. Die Gemeinde muss geöffnete Augen haben über das, was er hier sagt. Die Gemeinde soll erkennen, worum es geht und was kommen wird. Und die Frage, die ihm die Jünger stellen, ist angesichts dessen, was Jesus ihnen sagt, von großer Bedeutung. Jesus sagt ihnen zum Beispiel, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird an diesem Tempel und so weiter und so fort. Und dann fragen ihn die Jünger, wann wird das geschehen und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Ihr Lieben, und jetzt beginnt Jesus zu reden über die Zeichen. Über die Zeichen der Vollendung des Zeitalters. Und es ist sehr wichtig, dass wir da sehr präzise hören, was Jesus sagt, wie er auch Dinge formuliert. Jesus redet nicht vom Ende der Welt. Jesus redet nicht vom Ende der Welt. Das ist kein Begriff, der jetzt von der Bibel her eine Bedeutung hat. Er redet von der Vollendung eines Zeitalters. Das ist sachlich etwas ganz anderes. Wenn wir vom Ende der Welt reden, dann ist es einfach ein Geschehen, wo wir sagen, irgendwas hört auf und dann, okay, dann ist es zu Ende. Aber Jesus redet von Zeitaltern, im Griechischen Äonen. Und er redet davon, dass Zeitalter von Gott her gesetzt sind für seine Schöpfung und dass diese Zeitalter jeweils vollendet werden. Das ist was anderes als zu Ende kommen. Vollendet ist ein Prozess, wo etwas auf einen Höhepunkt zutrifft, zustrebt. Wo etwas, was irgendwo begonnen hat, nun von Gott her in eine Richtung geführt wird, wo man sagen kann, jetzt ist es erfüllt. Das Wort Erfüllung steht im Mittelpunkt. Vollendung, nicht das Wort Ende, aufhören. Und darum ist es wichtig zu verstehen, dass Gott immer in Perioden denkt. Es ist ganz entscheidend, er denkt in Perioden. Es gibt eine Periode von der Schöpfung, vom Beginn der Schöpfung bis Noah. Das ist ein Äon, ein Zeitalter. Dann gibt es ein Zeitalter von Noah bis zu Abraham. Dann gibt es ein Zeitalter von Abraham bis zu Jesus. Und es heißt dann, bevor oder wie Jesus geboren wurde, und als die Zeit erfüllt war. Das heißt, als etwas zu einem Punkt kam, wo Gott die Geschichte, auch die Geschichte Israels, zu einem Punkt geführt hat, wo er sagen konnte, jetzt ist es erfüllt. Da kam Jesus und hat sozusagen ein neues Zeitalter begonnen. Jedes Zeitalter baut auf das vorherige auf, jeder Äon. Und jetzt von Jesus an geht es weiter, von dem ersten Kommen Jesu an ist wieder ein Zeitalter, das begonnen hat. Und dieses Zeitalter geht bis zur Vollendung dieses Zeitalters und da spielt die Wiederkunft Jesu die entscheidende Rolle. Und von dieser Vollendung redet hier die Jünger. Wann ist die Vollendung dieses Zeitalters? Also in dem sie stehen, von der Geburt Jesu her bis zu seinem Wiederkommen. Und das heißt, bis sein Reich, das er begonnen hat hier auf dieser Erde, vollendet wird. Die Vollendung des Zeitalters ist die Vollendung des Reiches Gottes hier auf dieser Erde. Und das wird sein, wenn Jesus wiederkommt. Deswegen fragen sie, wann wird das Zeichen deiner Ankunft sein und der Vollendung? Also das gehört zusammen. Und damit ist auch noch nicht das Ende in irgendeinem Sinne, es hört dort auf. Es beginnt dann auch etwas Neues. Dann beginnt ein neuer Äon, ein neues Zeitalter. Die Bibel redet von dem tausendjährigen Reich, das Jesus aufrichtet. Also das, worin wir leben jetzt, ist die Zeitspanne vom ersten Kommen bis zum zweiten Kommen und meint nun dieses zu Ende führen, zur Vollendung führen dessen, was in diesem Zeitalter hervorgebracht werden soll, damit das neue Zeitalter hervorbrechen darf. Und dieses neue Zeitalter ist dann die Vollendung des Reiches Gottes auf dieser Erde. Aber das ist auch noch nicht das Letzte sozusagen. Deswegen, wir lesen oft in der Bibel von Zeitalter zu Zeitalter. Manche Übersetzungen sagen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das meint eben von Äon zu Äon, von einem Zeitperiode zu einer anderen hinein. Und nach diesem tausendjährigen Reich, da wird davon geredet, dass wieder ein Einschnitt kommen wird. Nämlich, dass dieser alte Himmel, diese alte Erde vergehen wird und Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Ein neues Zeitalter bricht dann an. Es liegen vor uns also noch enorm viele Dinge, die mit Zeitaltern verbunden sind. Wir sind da irgendwo mittendrin. Und was dann kommt, dieses neue Jerusalem, das dann auf die neue Erde kommt, das ist so das Letzte, was der Johannes in seiner Offenbarung dann noch so sieht. Und wir wissen nicht, ob es dann noch Zeitalter gibt. Aber es hört nie auf. Es ist nicht ein Ende im Sinne, es ist alles aus. Sondern das eine geht ins andere über und es ist immer eine von dem ersten Kommen Jesu an geht es immer in eine größere Erfüllung, in eine größere Fülle, in das, was wir sozusagen der Majestät, der Größe Gottes zuschreiben können. Dieses letzte Lied ist eine wunderbare Einführung in diesen Text. von dieser Majestät Gottes. Es ist unfassbar, was Gott alles mit seiner Schöpfung vorhat. Und nun ist es hier die Frage, von die die Jünger bewegen, ja, was ist denn nun das Zeichen der Vollendung dieses Zeitalters? Es geht also jetzt hier um diesen Prozess, der kurz vor dem Eintritt des neuen Zeitalters stattfinden wird. Was sind die Zeichen, dass dieses jetzige Zeitalter vollendet wird? Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft, wann du wiederkommen wirst und dieses neue Zeitalter beginnen wirst? Und in dem Zusammenhang fängt Jesus dann an, über die Zeichen des Endes zu reden. Also das Zeichen der Vollendung. So müssen wir jetzt immer richtiger sagen, nicht Ende. Und da führt er nun eine ganze Reihe von Dingen an. Er hat schon begonnen bei diesem Geschehen. Jesus redet ja hier noch zu seinen Lebzeiten hier auf Erden. Das Erste, wo er davon redet, ist eben, was über Jerusalem kommen wird, über diese Streuung des Volkes Israel durch Jahrhunderte hindurch. Und er geht dann weiter und berichtet und schreibt und sagt etwas über diese Situation, die Zeichen der Zeit sein werden. Da redet er über, das kann man alles dann nachlesen, Kapitel 24 und 25, über große Verführungen, die kommen werden, über diese Erde. Falsche Christusse werden auftreten. Es wird Kriegsgeschrei geben. Es wird eine Nation gegen die andere heben. Es wird Naturkatastrophen kommen. Es wird das Evangelium in der ganzen Welt verkündet werden. Es wird ein Gräuel der Verwüstung in Jerusalem aufgerichtet werden. Und dann wird mit Posaunenschall Jesus wiederkommen. Er redet also hier sozusagen stichworthaft, nicht im Sinne nun einer genauen Aufzählung von Dingen, sondern Merkmale, die wie Zeichen sein sollen, an denen man etwas erkennen kann von dieser Vollendung. Von dieser Vollendung. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir nun verstehen, dass Jesus nun etwas sagt, wo er noch einmal eingreift in diesen Verlauf seiner Rede hier mit dem Vers 32, den ich angefangen habe zu lesen. Nämlich, er hält inne in dieser Aufzählung und sagt, ihr sollt ein Gleichnis von mir bekommen. Und an diesem Gleichnis sollt ihr etwas erkennen. Und dann redet er von dem Feigenbaum. An diesem Gleichnis will ich euch etwas sagen. Und dieses Gleichnis ist für euch wichtig. Und jetzt erzählt er ganz in aller Kürze, das sind ja nur zwei Sätze, über diesen Feigenbaum. Und er sagt, wenn ein Feigenbaum nach der Zeit des Winters in den Frühling hineinkommt und wenn er anfängt, seine Zweige weich zu werden und Blätter zu treiben, also zu blühen, der Feigenbaum ist im Verlauf der, also im Zusammenhang mit den Gewächsen, einer der letzten im Frühjahr, die sozusagen austreiben, dann wisst ihr, dann erkennt ihr, dass der Sommer nah ist. Und der Sommer ist hier jetzt das Bild für die Vollendung. Es geht vom Winter in den Sommer. Und das heißt, es geht in einem Prozess, den Jesus hier sozusagen beschreibt, durch den Winter hindurch in den Frühling. Und er redet von dem Frühling. Er redet davon, dass Dinge geschehen werden, die schon zeigen, der Sommer steht kurz vor der Tür. Und diese Zeichen sind es, von denen er redet, wo der Sommer kurz vor der Tür steht, die Wiederkunft Jesu kurz vor der Türe ist. Und er sagt seinen Jüngern, nicht der Welt, schaut darauf. Ihr werdet sehen, ihr sollt erkennen, wenn die Blätter weich werden, wenn die Zweige weich werden und die Blätter treiben und zu blühen beginnen, dann sollt ihr erkennen. Ihr sollt erkennen, ihr meine Jünger sollt erkennen, dass es nahe vor der Tür ist. Dass die Wiederkunft Jesu nahe vor der Tür ist. Jesus will sagen, wir sollen schauen, das ist ein Auftrag. Wenn wir uns mit dieser letzten Dingen beschäftigen, die Jesus hier sagt, dann ist es nicht eine Sache von Spinnern, die nun sagen, ja, sie malen sich da irgendwie ein Endzeitszenario aus. Nein, wir sollen schauen, was passiert. Denn Jesus wird Dinge tun und es werden Dinge geschehen, die aufzeigen, die uns deutlich machen, das Ende ist nahe. Aber ihr Lieben, es ist ganz von entscheidender Bedeutung. Und sofort, einen Vers später, sagt es ja auch Jesus hier in Vers 36, von jenem Tag aber an, von jenem Tag, wo die Wiederkunft sein wird, weiß niemand. Er sagt, ihr sollt schauen und erkennen, wann es nahe ist. Aber ihr sollt niemals diesen Tag berechnen. Ihr sollt niemals in irgendeiner Weise etwas festlegen, das mit der Wiederkunft Jesu irgendwie in Verbindung steht, im Sinne eines Datums. Also das ist ein großer Unterschied. Wenn wir sehen, aha, es ist etwas in Anzug, es ist sehr nahe. Aber das darf uns nie dazu verleiten, wie das oft in Sekten der Fall ist, die ein Endzeitszenario haben, wo sie dann festlegen einen Tag, wo dann die Welt sozusagen zugrunde geht oder was auch immer sie dann verheißen. Das ist von vornherein klar, dass es darum nicht gehen darf. Und es hat seinen Grund, ich komme dann gleich auch noch einmal darauf. Also Jesus sagt, schaut drauf, es ist wesentlich für euch. Ihr müsst die Zeichen erkennen, denn es ist für euer Lebensziel und für eure Lebensgestaltung von größter Bedeutung, dass ihr die Zeichen der Zeit erkennt. Kommt gleich nochmal drauf, warum. Aber das ist ein Auftrag Jesu. Deswegen redet er so viel. Jünger sollen geöffnete Augen haben für die Zeit, in der wir stehen. Und wir sollen diese Zeit, in der wir stehen, nicht abmessen an dem, was uns die Welt sagt und die Wirtschaftsforscher und die Zukunftsforscher und was alles hier gesagt wird, sondern wir sollen aus der Perspektive Gottes erkennen und werten. Wo sind wir gerade? Und nun, das Interessante an diesem Baum, Feigenbaumgleichnis ist, dass dieser Feigenbaum nun auch ein Bild ist für noch etwas Weiteres. Es ist nicht von Zufall, dass Jesus den Feigenbaum wählt für dieses allgemeine Gleichnis. Er sagt, der Feigenbaum und auch andere Bäume, im Lukas-Evangelium heißt es so. Damit meint er zunächst einmal ganz allgemein, bei jedem Baum ist es so, wenn der Frühling kommt und die Blüten beginnen und das Blühen beginnt, dann weiß man, dann muss man das nicht erklären, jetzt kommt der Sommer, das weiß man, wenn man das anschaut. Aber Jesus meint noch etwas tiefer liegendes, nämlich der Feigenbaum ist im Alten Testament ein Bild für Israel. Es gibt den Ölbaum, der ist auch ein Bild für Israel, aber auch der Feigenbaum ist ein Bild für Israel. An mehreren Stellen im Alten Testament wird das auch deutlich. Und es ist ganz gewiss, dass Jesus auch das im Hintergrund hat. Und es sind ja jüdische Zuhörer, die dann natürlich nun auch hören, aus dem heraus, was ihre Traditionen sagen. Nun, Jesus sagt also mit diesem Gleichnis noch mehr. Er sagt, es gibt noch ein Zeichen. Und dieses Zeichen ist das Handeln Gottes an Israel. Und dieses Handeln Gottes an Israel ist ein Zeichen und wird ein Zeichen sein für die Vollendung des Zeitalters. Und darum schaut auch auf diesen Feigenbaum, der Israel ist. Und jetzt möchte ich auf ein wichtiges Detail hinweisen. Oder auf dieses Bild, wie Jesus es gebraucht. Es ist doch sehr markant, wenn Jesus die Zeichen der Endzeit, dieser Vollendungszeit nennt, dann sind das hauptsächlich Dinge, die äußerst negativ sind. Katastrophen, Verführungen, Kriege und so weiter, Erdbeben, Zerstörung überall. Wenn er von Israel redet, redet er von Blüte. Das ist hochinteressant. Er sagt, wenn ihr seht, dass Israel zur Blüte kommt, nicht niedergeht, zugrunde geht, sondern zur Blüte kommt. Also, weil er Gott dieses Volk zur Blüte bringt. Das ist das größte Zeichen für die Endzeit. Ihr Lieben, das ist wichtig zu sehen. Was Jesus hier ausdrücken will, ist, dass das, was er als Zeichen für sein Wiederkommen durch sein Handeln an Israel zum Ausdruck bringen will, ist, dass er es zu einer letzten Blüte bringt. Das heißt, wir stehen momentan in einer Zeit, in der Gott sein Volk zum Blühen bringt. Zum Blühen, bis der Sommer kommt und die Früchte reif sind. Das ist der Höhepunkt, das ist das worum es eigentlich geht. Das Handeln Gottes ist wie ein Handeln aus dem Winter heraus. Es gab jetzt einen Winter für Israel. Einen Winter, der mit der Zerstörung dieser Nation begonnen hat, schon vor Christi Geburt, aber dann noch einmal durch die Römer. Eine riesige Zerstreuung in die ganze Welt. Es war Eiszeit für Israel. Und es ging weiter in diese Zerstreuung durch viele Pogrome, und durch viele Ghettos und durch viele Benachteiligungen bis hin zum Holocaust. Aber dahindurch, jetzt wo es da zur Vollendung kommt, bringt Gott sein Volk zur Blühen. Ich möchte euch das sehr, sehr ans Herz legen, im Sinne dessen zu verstehen, dass alles das, was geschieht, und wenn es noch so dramatisch momentan ausschaut in Israel, in Wirklichkeit, die Perspektive Gottes ist eine ganz andere. Die Wirklichkeit ist die, dass Gott dabei ist, sein Volk in die Blüte und in die letzte Reife zu bringen. Zum Höhepunkt. Zur Vollendung dessen, was Gott mit seinem Volk vorhat. Und auf das sollen wir sehen. Auf das sollen wir sehen, wie Gott dieses Volk zur Blüte bringt. Und das, dass wir das mit unseren geistlichen Augen sehen, soll uns zeigen, der Herr ist nahe. Und dieses zum Blühen bringen beschreibt ja die ganze Bibel. Das ist ja das, was jetzt sozusagen vor unseren Augen, wir sind ja eine Generation, die das sehen können, ja noch viel mehr als vor 500 Jahren. Wo noch mehr Eiszeit war. Wir dürfen jetzt sehen, wie etwas zum Blühen kommt. Was die Propheten des Alten Testamentes ja schon hunderte Jahre vor dem Kommen Jesu angekündigt haben, für diese Vollendung des Zeitalters, die durch das Kommen Jesu eingeläutet wurde. Es sind drei große Dinge, die für die Blütezeit Israels vorhergesagt worden sind im Alten Testament. Das eine ist, die unglaubliche Ankündigung, dass Gott sein Volk wieder sammeln wird in seinem Land. Etwas schier Unmögliches durch Jahrhunderte hindurch. Das heißt, das ist der erste Beginn, wo die Blätter des Feigenbaumes weich werden und anfangen auszutreiben, sozusagen zu blühen. Sein Volk sammelt er wieder, er bringt es zum Blühen in seinem Land. Das zweite, es wird nach mehr als 2000 Jahren wieder eine Nation werden. Das ist unglaublich. 63 vor Christus wurde Israel von den Römern besetzt. Vorher war es auch immer unter Fremdherrschaft, aber dazwischen waren es wieder eine selbstständige Nation. Es ging immer hin und her. Aber seit diesem Zeitpunkt war Israel nie eine eigene Nation mit einer eigenen unabhängigen Regierung, auch zur Zeit Jesu nicht, da waren die Römer. Und es ging so weiter. Seit mehr als 2000 Jahren war es keine eigenständige Nation. Jetzt ist es wieder. Das ist Blüte. Allein diese Tatsache, die konnte niemand hervorbringen, außer Gott allein. Und es ist wirklich ein unfassbares Ereignis, vor allem noch dazu nach diesem Geschehen des Holocaust. Genau dann kommt diese Blüte zum Ausdruck. Und dann das, was über Israel verheißen ist, es wird nicht nur zu einer nationalen Wiederherstellung Israels kommen, dass es wieder eine Nation sein wird. Deswegen Nation, weil Gott seine Heilsgeschichte zur Vollendung des Zeitalters in Israel durchführen wird. Dazu braucht es diese Nation. Aber das Dritte ist das Schönste. Es wird nicht nur eine nationale Wiederherstellung, sondern eine geistliche Wiederherstellung geben. Das ist diese Vollendung des Zeitalters. Das ist die Wiederkunft Jesu, wo ganz Israel Jesus als seinen Messias erkennen wird. Ihr Lieben, das ist keinem Volk verheißen, nur Israel. Und ihr Lieben, diese Ausschüttung des Heiligen Geistes, wie sie schon im Hesekiel angekündigt wird, in Jeremia angekündigt wird, dass Gott seinen Geist ausgießen wird und sie werden erkennen, in wen sie gestochen haben. Und ganz Israel wird gerettet werden, wie Römer 11 Paulus sagt. Ganz Israel wird gerettet werden, wenn der Erlöser aus Zion kommen wird. Diese unglaubliche Wiederherstellung Israels, das ist doch nichts anderes wie ein unglaubliches Blühen. Und das müssen wir sehen, es hat schon begonnen. Es gibt heute mehr Juden, die an Jesus glauben, als es zur Zeit Jesu gab. Wie nie in der Geschichte beginnt das schon. Wie es unvorstellbar war, man kannte gar nicht in den Jahrhunderten gläubige Juden. Ja, die waren assimiliert unter den Christen, ganz vereinzelt da und dort. Aber jetzt gibt es sie wieder in einer Zahl und die Zahl wächst. Das heißt, es hat schon begonnen. Neben der nationalen Wiederherstellung hat die geistliche Wiederherstellung begonnen und es geht rasant weiter. Wir sehen es. Wir sehen es und Jesus sagt, schaut auf den Feigenbaum. Wenn er Blüten treibt, dann ist die Ankunft Jesu nahe. Und es ist ein Geschehen, wo sozusagen uns Jesus aufmerksam macht, das, was er vorhat, ist nicht ein Schaden Israels, sondern ist Reichtum. Und wenn ganz Israel ihn erkennen wird, dann beginnt ein neues Zeitalter. Und wir sind genau in diese Richtung und es geht rasant in diese Richtung. Aber, und das ist die andere Seite der Medaille, die dürfen wir nicht unerwähnt lassen, weil es die Bibel ja mit großer Deutlichkeit sagt, es gibt einen Feind. Und dieser Feind ist immer gegen die Pläne Gottes. Und ganz besonders dann, wenn es darum geht, dass Gott etwas zur Erfüllung bringt, also die letzte Erfüllung bringt, dann ist der Feind am wütendsten. Ihr Lieben, wir dürfen uns nicht wundern und es nicht als etwas Eigenartiges im Zusammenhang mit der großen Verheißung Gottes an Israel ansehen, wenn genau in dieser Zeit, wo Gott Israel zum Blüten bringt, der Feind am stärksten Israel attackiert. Und es ist nicht von ungefähr, dass genau vor der Gründung des Staates Israel der Holocaust passiert ist. Der Feind kennt auch die Verheißungen Gottes. Und er wollte in einem großen Angriff verhindern, dass diese Blütezeit beginnt, indem er dieses Volk hätte ausrotten wollen. Die Endlösung Israels, der Juden. Und genau da heraus zeigt Gott, dass er der Sieger ist über alle Mächte der Finsternis und dass er vorhat, dieses Volk als ein Zeichen zu setzen für seine Wiederkunft, das unumstößlich ist. Dieses Zeichen, Israel ist unumstößlich. Und darum diese Attacken gegen Israel. Und das ist ja auch etwas, was im Alten Testament mit aller Deutlichkeit vorhergesagt wird, dass am Ende der Zeit, wo Israel wieder gesammelt wird, wenn es in diese Vollendung geht des Reiches Gottes, wenn der Messias zum zweiten Mal wiederkommen wird, um seine Herrschaft hier auszurichten, dass in diesem Zusammenhang der Feind noch einmal alle Kräfte mobilisiert. Und Zacharia zum Beispiel schreibt im 12. Kapitel seines prophetischen Buches, wird es festgehalten, wo er sagt, und es wird am Ende dieser Zeit, wenn es zur Vollendung geht, wird Israel und wird vor allem Jerusalem zu einem Taumelbecher werden für all die Nationen, die rund um Israel liegen. Es heißt genauso wörtlich, die rund um Israel liegen. Und er wird Israel und Jerusalem vor allem zu einem Stemmstein machen für alle Nationen dieser Erde, aber sie werden sich ihre Hände wundreiben und zerfetzen an diesem Stein. Ihr Lieben, das ist noch einmal ein Zeichen. Israel wird attackiert vom Feind in unglaublichem Maß. Das ist ein wunderbares Bild, dieser Taumelbecher. Das ist ein Becher gefüllt mit Wein. Und er sagt, für die umliegenden Nationen, die werden sich an Israel berauschen. Sie werden trinken von diesem Kelch. Sie werden betrunken sein. Sie werden unter allen Umständen alles daran setzen, dieses Israel zu besitzen. Diese Juden aus dem Land zu treiben. Sie werden sich berauschen daran, dass Jerusalem ihre Stadt ist. Sie wollen es besetzen. Sie wollen das, was Gott vorhat, zunichte machen. Ihr Lieben, das ist der Feind, der dahinter steht. Wir müssen das immer aus diesen Perspektiven sagen. Aber der Becher, der Taumelbecher, ist ein Bild für das Gericht Gottes. Indem sie sich berauschen an Israel und sagen, das wollen wir unter allen Umständen haben, werden sie von Gott gerichtet werden. Sie werden berauscht im Sinne von, wir wollen das unbedingt haben, aber zugleich werden sie, ist es der Becher des Zorns Gottes. Und das ist keine Kleinigkeit, ihr Lieben. Und das ist auch etwas, was uns auf dem Herzen sein soll, dass wir auch für diese Völker rundherum beten sollen. Dass viele unter ihnen Jesus erkennen. Denn der Zorn Gottes ist auf diesem Handeln gegen Israel, weil es dahinter steckt natürlich dieser Feind. Und ihr Lieben, wenn ihr jetzt diese ganze Geschichte um Gaza wieder gesehen habt, wie der Waffenstillstand gekommen ist und ihr die Bilder aus dem Gazastreifen gesehen habt, die Jubelpose. Wir haben Israel in die Knie gezwungen, so in diesem Sinne. In einem unglaublichen Jubel, das ist die Berauschung. Aber sie wissen nicht, was geschieht. Es ist nicht etwas, wo wir sozusagen mit Zorn reagieren, sondern wir müssen mit Barmherzigkeit reagieren. Es ist gefährlich, was da geschieht für diese Menschen. Sie brauchen Jesus dringend. Und ich glaube, dass Jesus sehr vielen unter ihnen auch retten wird. Es gibt große Zeichen von Erweckung unter den arabischen Völkern. Weil der Zorn Gottes auch gleichzeitig ist. Das ist immer nebenan. Gericht und Gnade, das geht immer parallel. Aber ich sage nur, es soll uns ein Zeichen sein. Es ist nicht, dass wir jetzt zornig werden gegen diese. Das ist der Feind. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächtigen. Das ist der Feind. Das ist der Satan und seine Helfershelfer. Und sie sind dabei, Israel sozusagen wie einen Taumelbecher zu behandeln, sich zu berauschen, aber sie werden den Becher des Gerichtes trinken. Und Gott selber wird dieses Gericht herbeiführen, nicht Israel, nicht das Militär. Gott selber. Und es heißt, und er wird Israel und Jerusalem zu einem Stemmstein machen, den sie unbedingt wegheben wollen. Und zwar wer? Alle Nationen der Erde. Amerika. Die EU, alle anderen Länder, sie werden sich gegen Israel versammeln und sie werden diesen schrecklichen, unangenehmen Stein, der eine Last ist für die Völker, weil alle Nationen sagen, dieses Israel ist das größte Hindernis für den Weltfrieden. Diesen Brocken müssen wir wegschieben, aus dem Weg räumen, damit endlich der Friede einkehren kann. Das ist die Idee, die dahinter steht. Hochstemmen mit ihrer eigenen Kraft, um aus dem Weg zu räumen. Es liegt da ein Stein im Weg, ein Stein zum Frieden, zu dem, was die Völker wollen. Und da passt Israel nicht herein, es ist ein Stein des Anstoßes für alle Nationen dieser Erde. Und deswegen heißt es, und alle Nationen werden gegen Israel kommen. Ja, das wird Israel noch einiges kosten. Auch Menschenleben kosten, keine Frage. Aber das darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass alle diese Nationen werden wiederum unter das Gericht Gottes kommen, denn sie werden sich ihre Hände wund reißen an diesem Stein. Sie werden es einfach nicht schaffen, diesen Stein aus dem Weg zu räumen, denn den sie als Stein des Anstoßes betrachten, ist ein Stein des Heils, denn aus den Juden kommt das Heil. Und weil Gott sich entschlossen hat, in diesem Volk, in diesem Land, die Vollendung der Zeitalter hervorzubringen. Nämlich seine Wiederkunft mitten auf dem Ölberg. Mitten in sein Volk hinein. Mitten in ein Volk, das ihn als Ganzes erkennen wird. Mitten in ein Volk, das zur größten Evangelisationskraft der ganzen Welt gehören wird. Darum wird er das zum Blühen bringen. Und wenn wir diese Attacken jetzt sehen, dann dürfen wir für den Schutz Israels beten, aber wir müssen wissen, dass das ganz Parallelerscheinungen sind zu dem, was hier Gott vorhat, um dieses Volk zum Blühen zu bringen. Und Jesus sagt dann hier noch, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen wird. Und dieses Wort Genea, was es im Griechischen hier steht, das hat viele theologische Diskussionen ausgelöst. Was ist damit gemeint? Welches Geschlecht? Ist das jetzt eine Generation? Ist es die Generation dann, wenn das passieren wird, alles? Aber was Jesus mit großer Deutlichkeit meint, ist, das Wort Geschlecht ist einfach ein Wort, das auch so ganz genau übersetzt werden kann. Dieses Volk, die Existenz dieses Volkes wird nicht vergehen bis zur Wiederkunft Jesu. Noch einmal eine Vorhersage an Israel, dass kein Feind der Welt es zugrunde richten kann. Denn wenn Jesus wiederkommt, werden sie, dieses jüdische Volk, sagen, Baruch haba Hashem, gesegnet ist der, der da kommt, im Namen des Herrn, in ihrem eigenen Volk. Und er wird unter ihnen wieder Gott sein. Und die Völker der Nationen werden nach Israel kommen und sagen, wir wollen zu euch kommen, denn wir wissen, dass Gott in eurer Mitte lebt. Das ist Blühen. Das ist das Ziel. Und wir sehen, dass das geschieht. Wir sehen es auch an dem Wüten des Feindes. Lasst euch nicht beirren, dadurch, dass er so heftig zugeht um Israel, denn das ist verheißen. Das ist das letzte Vorhaben des Feindes, noch einmal nach dem Holocaust, jetzt Israel zumindest aus dem Land hinauszuschmeißen, ins Meer zu werfen oder irgendwo hin. Auch dann könnte eben Gott nicht mehr sein Reich vollenden. Und das sollen wir sehen. Und ihr Lieben, jetzt zum Schluss zwei kurze Bemerkungen dazu. Was bedeutet das jetzt nur für uns, auch persönlich für unser Leben? Das eine ist Folgendes. Das möchte ich jetzt nur kurz sagen. Ich werde das eines davon noch zu einem anderen Zeitpunkt näher ausführen und deutlicher machen. Das eine ist, Jesus sagt dann in diesem letzten Vers, den ich gelesen habe, wo ist das jetzt? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was heißt das? Jesus sagt mit aller Deutlichkeit, an der Tatsache, dass er seine Verheißungen über dem Volk Israel über Jahrhunderte, Jahrtausende präzise in Erfüllung bringt, soll euer, mein Glaube wachsen, dass die Worte Jesu nie vergehen. Es dient dazu, wenn wir schauen, wow, was Gott tut, über Generationen, über Jahrtausende hinweg, er erfüllt sein Wort. Wenn er es im Großen tut, um wie viel mehr wird es auch in meinem Leben tun? Ihr Lieben, wenn wir so zweifeln an der Tatsache, dass Gott sein Wort erfüllt, dass er mir gegeben hat, dass er uns gegeben hat als Gemeinde, dass er für diese Stadt gegeben hat. Lasst uns schauen auf das, was Gott im Großen tut. Dann können wir sehen, dass Jesus nie eines seiner Worte nicht erfüllen würde. Das Wort, das prophetische Wort, das er spricht, das hat hundertprozentige Gültigkeit. Ich sage es anders, das hat kein Ablaufdatum. Himmel und Erde werden vergehen. Die haben ein Ablaufdatum. Auch wenn wir oft so in unserem Alltag denken, ja, diese Himmel und diese Erde können wir uns gar nicht vorstellen, dass die jemals vergehen werden. Das geht immer so weiter, das hat noch Milliarden von Jahren vor sich. Aber ihr Lieben, diese Himmel und diese Erde ist keine Konstante. Die werden vergehen. Aber das Wort, das Jesus gesprochen hat, wird nie vergehen. Um wie viel mehr dürfen wir uns darauf verlassen, dass auch alle prophetischen Worte, sofern sie Gott wirklich zu uns gesprochen hat, haben kein Ablaufdatum. Es heißt also, dass einfach dadurch, dass sich lange Zeit nichts tut, wir dann einfach zu der Meinung kommen, na ja gut, wenn sich nichts tut, dann ist es halt nichts mehr. Dann verliert sich's irgendwie. Jesus zeigt uns, er hat Prophetien gesprochen, wo keiner, der diese Prophetie damals aufgeschrieben hat, ahnen konnte, wie lange es dauert. Aber keines seiner Worte wird durchfallen. Um wie viel mehr, ihr Lieben, noch einmal, dürfen wir mit hundertprozentiger Gewissheit stehen auf jedem Wort, das Gott zu uns gesprochen hat. Er wird es erfüllen. So wie es hier sagt, wir wissen nicht Tag und Stunde für seine Wiederkunft, so wissen wir auch nicht oft Tag und Stunde, wann er unsere Verheißungen erfüllt. Versteht ihr? Das ist uns nicht vorhergesagt, aber es ist gesagt, es wird geschehen. Und das Zweite, was Jesus hier deutlich sagen wollte, ist, niemand weiß den Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Das heißt, wo wir Jesus von Angesicht zu Angesicht begegnen werden. Umgelegt auf unser Leben könnte das heißen, niemand weiß den Tag seines Todes. Für uns ist der Tag des Herrn, für viele von uns wahrscheinlich, der Tag, wo wir sterben und ihm begegnen. Wir wissen nicht. Konsequenz? In allen Kapiteln, die davon sprechen, heißt es, seid wachsam. Ihr Lieben, wir wissen nicht, darum müssen wir vorbereitet sein. Und was heißt vorbereitet sein? Wir müssen jeden Tag vorbereitet sein. Das ist der Clou an der ganzen Sache. Jesus sagt es uns nicht, weder wann Jesus wiederkommt, noch wann unser persönlicher Tod eintritt, damit wir jeden Tag vorbereitet sind. Ihr Lieben, wenn ich wüsste, wann mein Todestag wäre, vielleicht in 20 Jahren, sagen wir mal, dann wäre ich sehr in der Gefahr, geistlich schläfrig zu werden. Dann würden viele vielleicht denken, na gut, da habe ich ja noch Zeit, da lege ich mich geistlich schlafen, werde dann einen Wecker einstellen, der dann rechtzeitig mich aufweckt vor diesem Tag, damit ich mich dann vorbereiten kann. Versteht ihr, was ich meine? Darum sagt uns das Jesus nicht. Er möchte, dass wir jeden Tag vorbereitet sind. Und das heißt, ihr Lieben, wenn wir von dieser Perspektive leben, Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen nicht auf den Tag jetzt, wann unser Leben zu Ende ist. Das ist die größte Herausforderung in unserem Leben, dass wir tagtäglich in Heiligung leben. Ich sag's noch einmal. Das ist die größte Herausforderung, dass wir sozusagen in diese Zukunft schauen. Wir wissen nicht, wann dieser Tag kommt, weil das ist auch ein Tag des Gerichtes. Auch der Tod ist ein Tag des Gerichtes. Dann ist es wirklich für uns nicht mehr möglich, um zu ändern etwas, dass wir von dieser Perspektive her so leben, wie wenn jeder Tag unser letzter wäre. Das ist gemeint mit Wachet. Seid vorbereitet. Jeden Tag, der Alltag gewinnt eine enorme Bedeutung. Wisst ihr, wir haben oft sozusagen irgendwie das Empfinden, ja, der Alltag ist nicht so wichtig. Wir leben vielleicht zu auf einen Höhepunkt in unserem Leben, auf eine große Konferenz oder ein Seminar oder sonst etwas, wo wir mit Jesus ganz besonders verbunden sind, aber der Alltag, der ist nicht so wichtig. Jesus denkt genau umgekehrt. Denk nicht an Hochzeiten in deinem Leben, denk an den Alltag, denk an jetzt. Es geht darum, dass wir jetzt in der Heiligung leben. Wir können geistliche Dinge nicht verschieben. Das will Jesus sagen. Verschiebe es nicht, einem anderen zu vergeben, wenn es jetzt dran ist. Es könnte zu spät sein. Nimm das Wort und sei gehorsam jetzt und nicht erst in einem Jahr. Triff die Entscheidungen, die Jesus an dich heranführt, jetzt und nicht erst später. Versteht ihr die Bedeutung des Wiederkommens Jesus, dieses Schauens auf die Zeichen und auch dieses Rechnens damit, dass Jesus kommen wird wie ein Dieb in der Nacht? Und darum die letzten Verse, die hier stehen, die ich nicht gelesen habe, reden davon, es wird sein wie in den Zeiten Noahs. Sie werden essen, sie werden trinken, sie werden ihren alltäglichen Dingen nachgehen. Das ist keine Sünde. Er redet nicht von den sündigen Zeiten. Ja, er redet einfach, jeder Mensch ist mit seinem Alltag beschäftigt. Und genau da hinein, wo es niemand vermutet, wo es nicht angekündigt wurde, Gott hat ihnen nicht ein Zeichen gegeben, jetzt kommt die Sintflut. Sondern sie kam überraschend. Während ihres Alltags geschehen. Darum seid bereit. Versteht ihr? Das bedeutet für unseren eigenen Tod, das bedeutet auf die Wiederkunft Jesu. Jesus wird nicht vorher anrufen über SMS oder über Telefon, morgen komme ich oder so irgendetwas. Es kann sein, während ich, entschuldige, wenn ich das sage, am Klo bin. Entschuldigung, ja. Oder wäre ich gerade Mittagessen. Oder was auch immer ich immer tue. So ganz gewöhnlich wird der Tag verlaufen wie jeder andere und plötzlich ist die Entrückung. Plötzlich kommt Jesus wieder. Und plötzlich kann auch in meinem Leben der Tod eintreten. Das heißt, sei vorbereitet. Lebe in der Heiligung jetzt. Lass den Alltag das wichtigste Geschehen deiner Beziehung mit Jesus sein und nicht irgendeine besondere Zeit am Sonntagvormittag. Das gehört dazu, damit wir auch im Alltag gestärkt werden, uns täglich so in der Heiligung, in der Entscheidung, in dem Gehorsam, in der Liebe zu Jesus, in der Gemeinschaft mit ihm leben, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte. Und das nicht aus Angst, ihr Lieben, sondern aus Vorfreude, dass wir ihm begegnen. Das ist das Eigentliche. Nicht aus Angst, sondern aus Vorfreude. Entweder durch unseren Tod oder durch das, dass wir es erleben, diese Entrückung, dass wir ihm dann begegnet werden. Aus Vorfreude. Weil wir uns so freuen an ihm, deswegen wollen wir jetzt schon in dieser Freude, über die ich vor 2 Wochen gepredigt habe, in der Freude in Jesus leben. Jeden Tag. Ihr Lieben, jeder Tag, der Alltag ist das Entscheidende im Leben mit Jesus. Nicht das Morgen oder Übermorgen oder irgendetwas, was in der Zukunft. Heute. Darum geht's. Und lasst uns in dieser Freude an Jesus leben, in dieser Freude in Jesus leben. Dann sind wir vorbereitet. Wenn er wiederkommt und wir werden ihm mit offenen Armen entgegengehen. Amen.